Guten Morgen, Herr Felbermayr.
Einen schönen guten Morgen.
Der Bundesrat hatte ja am Freitag die Entlastungsprämie gestoppt. Die Bundesregierung hatte eigentlich vor, dass Unternehmen steuerfrei mit 1.000 Euro Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten können. Halten Sie den Stopp für richtig?
Ja, ich halte das für richtig. Die Entlastungsprämie ist wenig zielgenau. Sie ist sehr teuer. Wenn man entlasten will, dann gibt es bessere Methoden und das sollte sich jetzt die Bundesregierung vornehmen.
Das heißt, sie sollte davon ablassen?
Sie sollte davon ablassen und mit einem neuen, wenn man denn schon unbedingt will, man könnte auch sagen, so schlimm ist die Lage jetzt nicht im Vergleich zu Beginn dieses Jahres. Deutschland hat keine stürmische Konjunktur, das war vorher auch schon so. Die Preise an den Zapfsäulen sind hoch, ja, das stimmt, aber sie sind auch nicht exzessiv hoch. Die Frage ist, ob man überhaupt etwas tun muss in dieser Lage, gegeben die Finanzlage. Aber wenn man denn schon entlasten will, dann kann man das besser tun, indem man den Haushalten, die konkret aktuell Schwierigkeiten haben, auch zielgenau dosiert hilft mit Direktzahlungen.
Okay, Sie haben gerade schon Direktzahlungen angesprochen. Wie genau sollte das denn da umgesetzt werden?
Ja, daran leidet dieses Land schon länger. Wenn man daran denkt, wie in der Corona-Krise versucht wurde, genau das umzusetzen und man da die Datenvoraussetzungen nicht hat, dann würde man meinen, dass man jetzt 6 Jahre später die Infrastrukturen hat. Sie sind auch scheinbar da, aber wohl nicht in der Form, wie man es bräuchte. Das ist ein Problem. Aber jetzt, weil man diese Infrastruktur nicht hat, zur Gießkanne zu greifen, dann auch all jene zu entlasten, die gar keine Entlastung brauchen. Und das mit einer hohen budgetären Auswirkung, das ist sicherlich die schlechteste aller Alternativen. Wenn es darum geht, zum Beispiel die zu entlasten, die viel fahren müssen, weil sie auf das Auto angewiesen sind, auf dem Weg zur Arbeit, dann könnte man meinetwegen in die Bereiche eingreifen, die direkt den Autofahrern zugutekommen. Das tut man bereits mit dem Tankrabatt und man könnte aber auch noch mit der Pendlerpauschale und solchen Dingen agieren. Das wäre zielgenauer.
Aber unterstützt man nicht genau mit dem Tankrabatt und Pendlerpauschale eigentlich die Menschen, die man gar nicht unbedingt entlasten müsste?
Ja, das ist so. Zumindest aber orientiert man sich da an der tatsächlichen Problemlage.
Man könnte auch sagen, man stärkt den ÖPNV.
Das könnte man auch tun. Ja, auch das ist natürlich ähnlich wie der Tankrabatt auch wieder eine Gießkanne, denn es fahren nicht nur Menschen, die es dringend brauchen mit den Öffis. Daher wäre die Direktzahlung das Mittel der Wahl, dass man dort, wo es notwendig ist, etwas drauflegt. Man könnte in den Bereichen, wo es um Sozialhilfe geht, also Bürgergeldbezieher, dort, wo man schon weiß, dass soziale Härten da sind, da könnte man temporär ein bisschen Geld drauflegen. Dort wissen wir, dass die Lage angespannt ist bei den allermeisten Haushalten. Dort kann man nicht sagen, das nehmen auch die mit, die es gar nicht brauchen. Das wäre auch ein Weg.
Das heißt, Sie plädieren für Direktzahlungen bei Bürgergeldempfängern? Oder?
Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist, was politisch machbar ist und was technisch umsetzbar ist. Der Idealfall wäre der, dass man mit Direktzahlungen dort unterstützt, wo man sieht, dass die Schwierigkeiten am größten sind. Besser als einen Murks zu machen allerdings, wäre zu sagen, die Lage ist nicht so furchtbar, dass man jetzt unbedingt etwas machen muss. Und wenn man entlasten will, und zwar so, dass das nicht unbedingt für die Härtefälle etwas bringt, sondern konjunkturbelebend wirkt, dann wäre es höchst an der Zeit, dass man sich kümmert um eine Steuerreform, die in der Mitte entlastet, nicht nur ad hoc, nicht auf Zeit. Und das Geld, das man jetzt ausgegeben hätte für die Entlastungsprämie, das kann man einsetzen, um wirklich das Steuersystem effizienter zu machen und dort, wo die Leistungsbringer sind, in der Mitte der Gesellschaft Entlastungssignale setzen.
Die Steuerreform möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Vorher noch mal kurz zum Tankrabatt. Sie haben es auch mehrfach angesprochen. Ja. Eigentlich hatten ja im Vorfeld alle Ökonomen davon abgeraten. Trotzdem war das dann das große Ergebnis, obwohl selbst aus der Politik die Erkenntnis da war, nach dem Ukraine-Krieg, beziehungsweise als man ihn eingeführt hatte 2022, er kam nicht da an.
Ja.
Warum macht man dann sowas trotzdem wieder?
Ja, also zum einen, er kommt schon an, nicht? Also er wird.
Aber die 17 Cent werden ja nicht genauso weitergegeben.
Nein, das wäre auch naiv, das zu glauben. Das wissen Ökonomen und Ökonominnen, dass das bei keiner Steuer so ist, dass die immer nur von einer Marktseite getragen wird oder dann auch nur von einer Marktseite der Nutzen entsteht, wenn sie gesenkt wird. Das ist immer so. Insofern liefert diese Reduktion der Energiesteuer genau das, was zu erwarten war. Eine Absenkung der Preise in den Zapfsäulen, aber auch eine Auffettung der Margen bei den Unternehmen. Ja, das war schon zu erwarten. Das passiert jetzt auch so. Das wissen wir auch aus der letzten Episode, wo das gemacht wurde. Also der funktioniert, wenn man so mag, in dem Ausmaß, in dem das zu erwarten war. Aber er verzerrt die Preissignale. Und das ist das, was Ökonomen und Ökonomen frustriert, dass man in einer Zeit der Knappheit, wo Benzin und Diesel einfach knapp sind auf den Weltmärkten in Europa, dass man da die Preissignale, die dazu führen sollen, dass die Menschen weniger Auto fahren, dass sie langsamer Auto fahren, dass man diese Preissignale verzerrt. Dann geht die Nachfrage in den Zapfsäulen nicht in dem Ausmaß zurück, wie das notwendig bleibt, wäre. Die Nachfrage bleibt hoch, das zieht dann die Preise wieder nach oben, wenn alle Länder das machen, auch die Weltmarktpreise, und dann hat man am Ende des Tages überhaupt nichts gewonnen. Daher auch da ist etwas, das mit dem Ökonomen und Ökonomen keine Freude haben, auch weil diese Maßnahme ähnlich wie viele andere eben auch diesen Charakter der Gießkanne hat, sehr teuer ist, auch denen hilft, die eigentlich in dieser Lage noch gar keine Hilfe brauchen.
Blockade von Hormuz hat nach wie vor viele globale Probleme, die sie mit sich bringt. Was glauben Sie denn, bedeutet das noch perspektivisch für die Energiesicherheit?
Naja, die Energiesicherheit ist die eine Sache, die Energiepreise ist die andere. Ich glaube, dass die Energiesicherheit nicht das große Thema ist.
Das heißt, die ist gewährleistet?
Die ist im Großen und Ganzen gewährleistet. Allerdings,
heißt im Großen und Ganzen?
Das heißt, dass man nicht bei beliebigen Preisen Energiesicherheit haben kann. Also wenn die Politik beschließt, die Preise in den Zapfsäulen dürfen nicht steigen, ja, das hat sie nicht getan, aber wenn sie das täte, dann wäre die Nachfrage höher als das Angebot und dann hätten wir Probleme. Dann würde möglicherweise nicht jede Zapfsäule bedient werden können. Aber wenn die Preise sich anpassen dürfen an die Gegebenheiten, die am Markt aktuell wegen der Blockade von Hormuz vorliegen, dann wird es keine Knappheiten geben, weil bei höheren Preisen einfach die Nachfrage zurückgeht. Dann fahren die Menschen, fahren auch die Frechter weniger. Das ist nicht schön für die, die gerne fahren, und auch nicht gut für die Wirtschaft, denn wir brauchen die Transportleistung, die Transportdienstleistungen. Aber das ist der Weg, um wirklich physische Knappheiten aus dem Weg zu räumen. Nachfrage geht zurück bei geringerem Angebot. Das räumt dann den Markt, aber eben zu höheren Preisen. Und das ist das eigentliche Problem.
Sie sind seit knapp anderthalb Monaten Teil des Sachverständigenrats, beraten jetzt auch die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen. Wie war denn jetzt so die ersten anderthalb Monate für Sie?
Ja, es ist nicht meine erste Phase in der wirtschaftspolitischen Beratung. Ich kenne das Geschäft ganz gut mittlerweile. Ich kenne auch die handelnden Personen, die bisher im Sachverständigenrat sind. Das heißt, ich fühle mich wohl. Das hat gut angefangen. Wir werden jetzt sehr bald das Frühjahrsgutachten präsentieren können. Das trägt noch nicht meine Handschrift, aber ich habe mitgewirkt sozusagen in der Endrunde. Ich glaube, dass wir ein gutes Produkt auf den Tisch legen können. Und insofern hat alles für mich jedenfalls gut begonnen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die derzeitige Bundesregierung genügend auf ökonomischen Rat hört?
Nein, das Gefühl habe ich nicht. Bei Einzelnen sehr wohl. Nicht? Also wenn man die Klingbeil-Rede bei der Bertelsmann-Stiftung noch im Kopf hat, die war sehr ermutigend. Auch viele Wortmeldungen von Frau Reiche, von Herrn Merz, das macht schon alles Sinn.
Könnte ich vielleicht mal ein, zwei Punkte sagen, die Sie da besonders eindrücklich fanden?
Es gibt niemanden von den genannten Personen, die Notwendigkeiten von Reformen Abrede stellen würden. Also das ist klar. Was uns frustriert, ist, dass diese Erkenntnis keine Folgen hat. Und da ist der Quell sozusagen der Frustration nicht nur bei mir, bei vielen, die wahrscheinlich auch innerhalb des Politapparates, die wissen, es muss etwas passieren. Die Nachrichten werden nicht besser. Jetzt könnten die Zinsen steigen, um vielleicht 2x25 Basispunkte, das drückt wieder auf die Konjunktur, verschärft die Lage in den Haushalten noch weiter. Also der Reformbedarf ist enorm, allein es passiert nichts. Da ist die Frustration bei vielen Ökonomen und Ökonomen hoch, in der Wirtschaft sowieso. Die Unternehmen brauchen jetzt klare Ansagen, wie Belastungen kleiner werden, steuerliche, bürokratische, handelspolitische. Es braucht eine Orientierung auf die Zukunft, damit wieder investiert werden kann in diesem Land. Aber diesen Big Bang, diesen Aufbruch in eine echte, ja, wahrhafte und glaubwürdige Reformagenda, die wird immer wieder im Keim erstickt. trotz der, wie gesagt, Erkenntnis, die überall, glaube ich, da ist, dass es die Reformen braucht. Das ist aktuell die Lage, die frustriert. Das liegt wahrscheinlich am Wesen dieser Koalition. Das ist natürlich auf der ersten Ebene zwar das Reformbekenntnis gibt, auf der zweiten Ebene wird dann gefragt, was macht man? Und dann scheinbar will keine Partei der anderen einen Punktesieg gönnen. Was es bräuchte, ist der Big Bargain, ja, dass beide Seiten dieser Koalition als Sieger vom Spielfeld gehen können, dass sie sagen, wir haben durchgekriegt, was für uns wichtig ist. Das ginge natürlich besser, wenn die Haushaltslage nicht so angespannt wäre. Aber so etwas wäre notwendig, aber mit dem Ziel, dass am Ende des Tages tatsächlich die Belastung für die Wirtschaft sinkt. Wenn die eine Seite sagt, Steuern erhöhen und die andere sagt, Steuern senken, dann sind wir in einer Pattsituation, in der man so schnell nicht raus kann.
Sie hatten vorhin die Steuerreform angesprochen. Was soll denn da jetzt kommen? Und vor allem, wird was kommen?
Ja, ob was kommt, das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten. Dass etwas kommen sollte, das sagen Ökonominnen und Ökonomen seit vielen Jahren mittlerweile. Deutschland leidet unter dem sogenannten Mittelstandsbauch. Das bedeutet, dass in der Mitte der Einkommensverteilung die Progression des Steuersatzes sehr hoch ist. Dort haben wir das Problem, dass ein paar Stunden mehr leisten sich nicht ausreichend lohnt für die, die sich das überlegen oder die Möglichkeit haben. Hier bräuchte es eine Abflachung, die muss gegenfinanziert sein. Das ist auch klar. In Normalzeiten, ohne einen Inflationsschock wie den wir aktuell haben, würde ich dafür sagen, da wäre die Mehrwertsteuer etwas, an dem man drehen kann. Diese Option hat man bei der hohen Inflation, die wir aktuell sehen, nicht, wenn Mehrwertsteuererhöhungen inflationstreibend wirken würden. Das heißt, man muss sich anderswo eine Gegenfinanzierung überlegen. Und dann sind wir in der Tat dabei, auch bei den höheren Einkommen sozusagen die Steuer zu erhöhen. Allerdings muss man das dosiert machen.
Das heißt, Sie sprechen
machen,
sich dafür aus.
Dass ja, wenn man innerhalb des Systems gegenfinanzieren muss, dann wird man das am oberen Ende der Einkommensverteilung tun müssen. Dosiert, ja, nicht übersteuern.
Was heißt für Sie dosiert?
Ja, dass die Steuersätze nicht beliebig hoch sein dürfen.
Nennen Sie mal so
in meinem Land, Österreich, ist der Reichensteuersatz bei 55%. Das halte ich für viel zu hoch.
Das heißt, was wäre Ihr Vorschlag für Deutschland?
Das muss man gegenrechnen. Kein Cent zu viel, würde ich sagen. So viel, dass man eine spürbare Entlastung im Bereich der mittleren Einkommen machen kann. Besser als intern zu finanzieren wäre, dass man aus dem System Effizienzgewinne herausbekommt. Das ist im öffentlichen Bereich die Einsparungen gibt, von denen die Rede war, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde. Da hat man ja zum Beispiel über die Personalpolitik des öffentlichen Sektors gesprochen. Besser wäre es, man könnte sozusagen den Finanzbedarf des Staates nachhaltig reduzieren, um damit auch Einkommensteuersenkungen durchzuführen. Aber wenn man die Große Koalition beobachtet, wie sie kämpft, scheint das wenig realistisch. Und dann ist es auch immer noch besser, nicht darauf zu verzichten, die Einkommensteuer überhaupt anzufassen, sondern dann eben im System selbst die Gegenfinanzierung zu finden. Das reduziert den Kuchen, ja, wenn man nicht beliebig hochgehen kann mit den oberen Steuersätzen. Aber ist sicherlich besser als der Stillstand.
So, Herr Felbermayr, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und damit zurück nach Köln.